sind die sieben Gemeinden. Ja, zunächst einmal ist ein ganz spannendes Buch, das Buch der Offenbarung. Es ist das letzte in der Bibel und es hat auch einen ganz besonderen Charakter und es gibt auch natürlich unzählige Auslegungen dazu. Aber ich möchte versuchen, heute eine etwas praktische Auslegung dazu zu geben, eine etwas, die uns betrifft, also nicht so arg ins Prophetische hinein. Denn es war ja auch damals hochaktuell, dieses Buch der Offenbarung. Wir haben gelesen, dass der Johannes das schreiben sollte, und zwar das ganze Buch, und es an die sieben Gemeinden schicken sollte. Und Johannes war in einer Situation, die auch sehr aussichtslos war. Er war in der Verbannung auf Patmos, besser gesagt in Gefangenschaft. Wir lesen da in Vers 9, dass er Bedrängnis um das, wegen dem Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi war auf der Insel, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Es heißt, weil er Christ war, weil er das Wort Gottes weitergeleitet hat, musste da sein. Und so denkt der Teufel oft, wenn er die Christen isoliert, dann hat er gewonnen. Und das lesen wir öfter mal in der Bibel, gerade auch der Apostel Paulus, ob das jetzt in Rom in Gefangenschaft war oder ob das in Philippi in Gefangenschaft war. Da denkt man immer so, jetzt ist vorbei, jetzt ist er nicht mehr wirksam. Und jedes Mal sehen wir, welche Wege Gott mit solchen Menschen hat, dass es ihm völlig egal ist, ob wir in Isolation sind oder nicht, ob wir irgendwo eingeschränkt sind, vielleicht räumlich, aber geistlich sind wir es nicht. Auch in so einer Situation hat Gott Aufträge für uns. Es fallen viele Dinge natürlich weg. Viele alltägliche Sachen fallen einfach weg und das war auch beim Johannes so. Er musste nicht mehr reisen, er konnte nicht mehr reisen, er war festgesetzt auf Patmos. Und so sind auch wir ein bisschen daheim festgesetzt. Die einen dürfen noch was arbeiten, die anderen Kurzarbeit oder gar nichts. Aber für jeden hat Gott etwas zu tun. Natürlich, wenn wir mit ihm in Kontakt treten. Ich habe das so überschrieben, Johannes ist isoliert, aber dadurch nicht nutzlos. Und ich dachte, was macht man in so einer Zeit, wenn viele Termine wegfallen? Da ist auf einmal eine andere Situation, man ist dauerhaft zusammen als Familie mit den ganzen Kindern, man muss alles organisieren. So ging es uns zum Beispiel mit unseren 5, Homeschooling hieß das Stichwort. Und es war natürlich eine spannende Situation, vor allem bis sich das alles ein bisschen eingespielt hat. Das heißt, so wie ich schon sagte, manche hatten extrem viel Arbeit. Das haben wir auch im Leitungskreis dann gemerkt, als wir uns zusammengeschaltet haben. Da haben wir schön abgetastet, wie geht's wem. Und da merkte wir, der Joachim hat sehr viel Zeit. Norbert und ich und Raffi waren sehr viel mehr eingespannt, weil bei mir ging das Geschäft ganz einfach weiter und da kam noch das andere dazu. Ja, so manchmal merken wir, da bei einem tun sich Reserven auf, bei dem anderen, der ist noch mehr zugestellt. Und das ist dann schön, dass man sich dann absprechen kann und dass trotzdem Gott wirken kann. Und deshalb hat auch der Joachim so viele Predigten am Anfang gemacht, der hat uns einfach auch viel abgenommen. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Und da sieht man auch in so einer Situation, Gott schafft Situationen, und man ist isoliert, aber er hat auch immer eine Lösung für die ganze Situation und er zeigt auch immer einen Ausweg. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir einander so ergänzen dürfen mit unseren Begabungen und mit unseren unterschiedlichen Lebenssituationen. Jeder hat seinen Platz. Ja, wie geht es uns so? Wie ging es dem Johannes so? Ich denke, Johannes hatte auch innerlich Not, wenn er hatte den Drang gehabt, das Evangelium nach außen zu tragen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Er war ja auch einer, der das Evangelium weitergegeben hat und auch Briefe geschrieben hat, sich um die Gläubigen gekümmert hat. Aber er konnte nicht mehr. Jetzt hätte er natürlich sich verkriechen können und seine Situation bemitleiden können oder sich bemitleiden können und sagen, ach, mich armer Tropf, mir geht so schlecht. Und auch wir könnten es ja machen. Es sind natürlich die Nachrichten, die uns erreichen, sind nicht schön. Diese Stichworte sind alle ziemlich negativ belegt. Ich habe mir so mal ein bisschen aufgeschrieben, so Kurzarbeit, Systemrelevanz, Kontaktverbot, Reiseeinschränkung, Angst, Panik. Das sind so die Stichworte, die uns jeden Tag in den Breaking News, in den Kurznachrichten erreichen. Immer was Neues, mal der Reproduktionswert nach oben, nach unten. Es ist irgendwie ein willkürliches Spiel, keiner weiß, wie es kommt. Ihr habt vielleicht auch mitbekommen, die Gemeinde in Frankfurt, wo es die hohen Infektionszahlen war, da denkt man, hup, können wir uns versammeln, können wir nicht, wie machen wir das? Und in dieser ganzen Situation, denke ich, ist es doch schön, dass wir nicht in Angst und Panik verfallen müssen, sondern dass wir unserem Gott vertrauen, natürlich die Verantwortung wahrnehmen, die wir haben, aber dennoch unserem Gott vertrauen und auch in dieser Weise auf ihn hoffen, dass er es auch machen wird. Wie es weitergeht, keiner weiß es. Jede Woche kriegen wir natürlich andere Nachrichten. Aber wir dürfen auf einen hoffen, der allmächtig ist. Auf einen Gott, der alles in seiner Hand hält. Das haben wir immer wieder auch hier gelesen. Der Herr ist so groß und vor allem das Buch der Offenbarung zeigt uns auch, dass wir überhaupt keine Angst haben sollten. Viele ängstigen sich wegen diesem Buch, weil es sind auch viele schreckliche Dinge drin geschrieben, muss man ganz einfach sagen, weil es beschreibt auch viel Gericht, aber nicht für die Gläubigen. Viele steigern sich auch da rein. Aber was steht hier in Vers 3? Glückselig ist der, die Worte der Weissagung liest und sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Da steht, glückselig ist der. Also wenn du die Offenbarung liest, brauchst du nicht Angst haben. Warum glückselig? Ich finde es so wunderbar, Gott hat zu jeder Zeit mit seinen Leuten gesprochen. Und er hat sie auch immer ihnen gesagt, was er tun möchte. Mich erinnert es an die Begebenheit in der ersten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 7. Das ist die Situation, als die drei Männer, als Gott den Abraham besucht. Und als sie dann losgehen, um Sodom zu zerstören. Und in 1. Buch Mose 14, Vers 17, Entschuldigung, da habe ich die falsche Stelle aufgeschrieben. Das ist Kapitel 18, Vers 17. Und da brachen die Männer vom Abraham auf weiter, der war unter den Terebinten von Mamre da. Und sie sollten nach Sodom gehen, weil Sodom war eine sündige Stadt und da gab es auch Gericht. Aber nicht Gericht über Abraham. Abraham war der Gesegnete, er war der Gottesfürchtige. Er war der Freund Gottes. Und da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will. Und es ist doch so schön, dass Gott den Seinen offenbart, was er tun will. Das ist nicht als Bedrohung gemeint, sondern es ist dadurch gemeint, dass Gott eine innige Beziehung zu dir und zu mir hat. Und wir lesen das auch beim Herrn Jesus, als er dann in Gleichnissen spricht, er erklärt es seinen Jüngern. Er lässt sie nicht im Dunkeln. Und deshalb müssen wir keine Angst haben. Er muss uns natürlich auch manche schreckliche Dinge berichten. Was kommen wir über diese Welt? Wegen der Sünde. Aber es ist wunderbar, dass wir nicht mehr gerichtet werden, weil das Gericht für uns hat der Herr Jesus getragen. Und das ist so wunderbar, dass Gott so mit uns umgeht, dass er uns Bescheid gibt. Nicht um Spekulationen zu machen, wann, wie, was geschehen soll, um Zeitpunkte festzusetzen. Nein, das steht hier auch nicht in der Offenbarung. Sondern einfach zu sehen, dass der Herr alles in der Hand hat. Und als der stellt er sich auch hier auch vor in dem Buch der Offenbarung. Er ist der Große, der Allmächtige, das A und das O. Das sind die ersten Buchstaben im griechischen Alphabet, eigentlich das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Das soll es beinhalten. Und das ist so wunderbar. Wir sehen dann in diesem Kapitel, dass der Johannes diesen Auftrag bekommt, die Botschaft, die nachfolgende Botschaft dann erst einmal an die Sendschreiben, die sieben Sendschreiben an die Gemeinden zu senden und dann, was danach kommt, ihnen weiterzugeben. Der Schlüsselvers lesen wir hier im, auch für die grobe Einteilung der Offenbarung lesen wir im Kapitel 1, Vers 19, da schreibt er, schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach dem geschehen wird. Das sind so diese Dreiteilungen. Er soll niederschreiben, was er gesehen hat. Das ist Kapitel 1. Was ist, das sind diese Sendschreiben an die Gemeinden. Und was nach diesem geschehen wird. Also das richtige, zukünftige, prophetische Wort, das kommt erst ab Kapitel 4. Alles das andere, das hat die Gegenwart damals primär betroffen. Und es waren diese sieben Gemeinden. Und diese sieben Gemeinden stehen natürlich auch für eine Vollzahl. Und ich denke, das steht auch für uns, eure Gemeinde heute, dass er uns was zu sagen hat. Ich habe in diesem Text gesehen, wie der Herr Jesus sich selbst vorstellt, dem Johannes. Und es gibt drei Aspekte, dieses, wie er sich vorstellt. In Vers 4 bis 6 sehen wir, dass der Jesus sich als der Sohn Gottes, als der Sohn des Menschen darstellt. Das heißt, er nimmt Bezug auf sein Erdenleben und auf seine Auferstehung, auf seine Zeit auf dieser Erde. Und zum einen sagt er, der ist und der da war und der da kommt, der Ewige. Das kommt öfter vor in diesem Kapitel. Ich dreimal. Das zeigt einfach, dass er von Anfang bis zum Ende ist, der ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit der Sohn Gottes ist. Aber jetzt kommt eine Beschreibung, wo es steht, Jesus, der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten und der Fürste über Könige der Erde. Das beschreibt seine Aufgabe als Sohn des Menschen und in Bezug auf die Erde, wer er eigentlich ist. Dass er als ewiger Sohn Gottes auf diese Erde kam und er musste aus den Toten auferstehen. Und so kannte ihn auch der Johannes. Und wir sehen auch an dieser Beschreibung, dass der Johannes sehr natürlich reagiert hatte und dann in dieser Anbetung ausbricht, wo er dann sagt, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das war so ein vertrautes Bild, das der Johannes hatte von seinem Herrn. Er wusste, oder besser gesagt, er hat es gelernt, auch nachher, als er den Geist Gottes bekam, dass er der Allmächtige ist, dass er aus den Toten auferstanden ist. Er war ja auch an seinem Grab, am Grab vom Herrn Jesus. Er war auch am Kreuz. Er hat alles mitbekommen. Und der Johannes war auch einer der Jünger, der ganz, ganz nahe immer beim Herrn war. Er war einer der drei, die alles mitbekommen haben. Es gab natürlich die 12 Jünger, aber innerhalb dieser 12 gab es noch diesen Kreis der drei. Jakobus, Johannes und der Petrus. Diese drei hat Gott immer noch auch besonders, der Jesus besonders mitgenommen. Denken wir an das Geschehnis von dem Berg der Verklärung. Da waren nicht alle 12 dabei, da waren nur diese drei dabei. Das war der allerengste Kreis, er war bei allen Dingen dabei. Er hat alles mitbekommen von seinem Herrn. Und da kannte er seinen Herrn ganz gut. Und das war so seine natürliche Reaktion auf diese, wie Gott sich, wie der Herr Jesus ihm sich hier vorstellt. Und diese Verse kennen wir natürlich auch von der Anbetungsstunde, wo wir oft diese zitieren und wo wir auch eigentlich allen Grund haben, dem Herrn Jesus Ehre zu geben. Er möchte in unserer Mitte als Gemeinde auch derjenige sein, den wir anbeten, den wir Lobpreis geben, wo es auch unser Gefühl mitnehmen darf, wo wir in Dankbarkeit vor ihn treten dürfen für das, was er für uns getan hat am Kreuz auf Golgatha. Und dass er für uns lebt und für uns im Himmel ist. Er ist aus den Toten auferstanden. Als Erstling. Als Erster in den Himmel gegangen. Ihm, der uns geliebt hat. Und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Das ist eine wunderbare Botschaft. Und es ist schön, wenn auch in uns diese Dankbarkeit so eine Anbetung erzeugen darf. Der zweite Aspekt: der Sohn Gottes, beziehungsweise der ewige Gott. In Vers 8 steht: Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Er beschreibt sich hier derjenige, der in Ewigkeit ist, aber der auch alle Macht hat über alles. Er ist der Erste und der Letzte und er ist die höchste Autorität. Das heißt, so wie wir lesen, es werden alle sich seinetwegen in die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Es steht an einer anderen Stelle, alle Knie werden sich mal vor ihm beugen. Auch wenn es so ist, dass gesellschaftlich alle Autoritäten abgebaut werden, das ist der Zeitgeist. Und es ist nicht mehr so modern. Auch gerade was Autorität der Eltern angeht, wird alles in Frage gestellt. Aber es ist ein ungöttliches Prinzip. Der Herr ist die letzte Autorität und die höchste Macht. Und wir sehen auch hier den Sohn Gottes, der Ewige, der sich vorstellt. Als nächstes der verherrlichte und erhöhte Herr. Das lesen wir ab Vers 12. Bis Vers 18, wo diese detaillierte Beschreibung ist, die auf der einen Seite seine Herrlichkeit darstellt, diese weißen Haare, dieses Gewand, der goldene Gürtel, das soll dieses Weiß, dieses Reine und dieses Leuchtende soll seine Herrlichkeit darstellen und seine Reinheit. Und auf der anderen Seite, dass er der Richter ist für viele. Derjenige, der prüft, die Augen, die Feuerflamme, Füße wie schimmerndes Erz, als glühen sie im Ofen, eine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Das ist nicht ein lautes, sondern ein Rauschen vieler Wasser. Das ist mächtig. Keiner kann dem widerstehen, seinem Wort. Keiner. Und er hält in seiner Hand die sieben Sterne. Und aus seinem Mund geht ein zweischneidiges Schwert hervor. Das zweischneidige Schwert kennen wir aus dem Hebräerbrief im Vergleich zum Wort Gottes. Da sehen wir diese prüfende und richtende Herr auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite der herrliche Herr. Und es muss für den Johannes eine gewaltige Erscheinung gewesen sein, so wie er seinen Herrn noch nie gesehen hat. Das muss ihn dermaßen das beeindruckt haben. Und es muss eine Erscheinung gewesen sein, die jenseits losgelöst von diesem Diesseits gewesen sein muss. Denn er schreibt in Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Der fiel um. Er hat es einfach nicht ertragen. Das war zu viel für ihn. Das konnte er als Mensch schier nicht verkraften. Da trifft auf einmal Ewiges auf Zeitliches und da zeigt auf einmal der Herr, wer er ist. Wie wunderbar und groß er ist. Und jetzt könnte man da Angst vor ihm haben. Könnte natürlich in uns erzeugen. Und derjenige, der kein Kind Gottes ist, hat mit Recht auch Angst. Aber für alle, die keine Kinder Gottes sind, brauchen wir das nicht. Wir lesen, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und das sind so schöne Worte, die Jesus oft gebraucht hat, auch so nach seiner Auferstehung, als er seinen Jüngern erscheint, sagt er, Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Bei seiner Ankündigung sagt er auch, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Dieses fürchtet euch nicht, das bringt der Herr Jesus immer denen, die ihn lieben. Die brauchen keine Angst vor ihm haben. Auch wenn die Erscheinung noch so heftig war, noch so furchteinflößend, weil sie so ungewöhnlich war. Er möchte uns einfach nur zeigen, wer er ist. Dass er der wunderbare, große Gott ist. Nun hat er sich auf diese drei unterschiedliche Arten und Weisen gezeigt, als der Sohn des Menschen, als der ewige Gott und der verherrlichte Herr in der Höhe, der über allem steht, der die absolute Herrlichkeit und Gerichtsbarkeit hat. Und da dachte ich mir, wozu diese Demonstration? Und mir fiel auf, dass er dadurch seine Botschaft einfach unterstrich, weil der Mann Jesus ist auch wichtig, wenn er eine Botschaft weitergibt, von wem diese ist. Uns muss ganz klar sein, wenn wir auch das Wort Gottes lesen, wenn wir mit ihm sprechen, wenn wir beten, sollte uns bewusst sein, vor wem wir stehen. Das musste zuallererst dem Johannes klar sein. Dann musste es diesen sieben Sternen klar sein. Das sind die sieben Engel der Gemeinde, an die er schreibt. Und schlussendlich auch diesen sieben Leuchtern, was die Gemeinden darstellte. Denen sollte es auch klar sein, vor wem sie stehen. Wer dieser Gott ist, der eine Botschaft an sie hat. Und ich denke, dieser Gott, unser Herr, der wandelt auch heute noch durch unsere Gemeinden und hat eine Botschaft an alle von uns, an alle, die wir hier sind, aber wo wir auch immer versammelt sind. Und wie ich schon sagte, er möchte uns ganz klar machen, dass er über allem steht, dass er die größte Macht hat und die größte Autorität ist, aber wir deshalb keine Angst haben brauchen. Sondern er legt auch uns heute die Hand auf die Schulter und sagt, fürchte dich nicht. Ich habe eine Botschaft an dich. Ich habe eine Aufgabe für dich. Eine Aufgabe zum Beispiel war für den Johannes, die Offenbarung zu schreiben, die wir heute in der Hand haben, und durch die wir sehr gesegnet sind und vieles, vieles wissen, was wir sonst nicht wüssten aus der Gemeinde. Sie ist sehr einzigartig, diese Offenbarung in ihrem Buch, in ihrer Art und Weise und in ihrem Inhalt. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns in dieser Situation auf keinen Fall zurückziehen und resignieren und sagen, oh, ich habe Angst vor diesem Gott, ich kann nichts machen, ich bin zu klein. Sondern dass wir uns gebrauchen lassen, uns aufs Herz legen lassen, was Gott für uns bestimmt hat. Es ist so schön auch zu sehen, auch in dieser Zeit, wo wir so nicht miteinander Kontakt hatten, der eine ruft an und guckt, wie es uns geht, dann gibt es E-Mails, dann im Leitungskreis, wie man sich zusammenfindet. Es gibt immer Wege, dass man sieht, Gott hat für jeden Arbeit. Es gab fleißige Hände, die hier geputzt haben, bevor wir hergekommen sind. Ja, Gott gebraucht einen jeden Einzelnen und das ist schön. Wir dienen diesem mächtigen, wunderbaren Herrn und er möchte auch uns eine Botschaft weitergeben. Er möchte uns sagen, was für uns wichtig ist, auch in so einer Zeit. Und primär in diesem ersten Kapitel möchte er uns einfach zeigen, wer er ist, wie wunderbar er ist. Und da möchten wir uns doch ermutigt fühlen und möchte ich uns alle ermutigen, nicht Angst zu haben, irgendwas zu tun, auch nicht träge zu werden, sondern gerade in so einer Zeit einfach uns aufs Herz zu legen und zu fragen, was möchte Gott, dass ich tue? Ich diene einem wunderbaren, großen Gott und ich brauche mich nicht fürchten, auch nicht vor Menschen und vor gar niemand und schon gar nicht vor meinem Gott. Sondern dieser wunderbare Gott ist mein Freund. Und für ihn darf ich unterwegs sein. Amen.